Herzlich willkommen zu Mehr als Kacheln zählen, dem Podcast von swim.de. Mein Name ist Peter Jakob und mein heutigen Gast, den kennen viele Leserinnen und Leser von swim.de, denn sie bloggt seit einigen Monaten bei uns auf der Website über ihr Schwimmtraining, mit dem sie sich auf ein großes Freiwasserschwimmen im Herbst vorbereitet. Und darüber möchte ich heute sprechen mit Anita. Hallo Anita.
Oh, guten Morgen.
Ja, schön, Anita, dass es klappt. Ich habe schon kurz gesagt, du hast Großes vor. Was genau erwartet dich? Du hast ein großes Freiwasserschwimmen im Mittelmeer in Montenegro geplant.
Genau, das ist ein 33,3 Kilometer langes Ultraschwimmen. Allerdings ist das kein Wettbewerb und auch nicht am Stück, sondern verteilt auf 3,5 Tage. Das heißt, im Schnitt mache ich so um die 10 Kilometer pro Tag. Am letzten dann das, was übrig bleibt, je nach Wetter und Strömung. Und das Ganze wird in der Adria stattfinden, vor der Küste Montenegros. Und ja, das findet Anfang Oktober statt und ich bin jetzt in der Vorbereitung dafür und ich freue mich total. Ich habe sowas noch nie gemacht. Bin zwar schon mal die 100 mal 100 geschwommen, also 10 Kilometer hatte ich schon, dann natürlich mit ein paar Pausen dazwischen. Ich habe auch mal 6 am Stück gemacht, aber darüber hinaus bin ich noch nicht gekommen und vor allem nicht so viele Tage hintereinander.
Ja, du hast ja schon unheimlich viel sportlich gemacht. Hast Triathlon gemacht, du bist Eiswasserschwimmerin. Wie bist du jetzt auf dieses Schwimmen in Montenegro gestoßen?
Ja, irgendwie suche ich immer eine neue Herausforderung. Ich bin viel im Netz unterwegs für die Arbeit, recherchiere gerne, gucke, was in der Sportwelt so passiert. Und da habe ich dieses Event gefunden. Das nennt sich Ultraswim 333. Und erst habe ich gedacht, mein Gott, das sind ja nur Verrückte, die sowas machen. Und dann habe ich mir das genauer angeguckt und dachte, ach Mensch, nach Montenegro wolltest du schon immer mal. Vom Timing passt es auch ganz gut. Und melde dich doch einfach mal an. Ich brauche immer so ein Trainingsziel. Oft sind aber solche Events und Wettkämpfe mein Training. und ja, da habe ich dann einfach gedacht, ich mache das mal mit, habe mir ein bisschen die älteren Veranstaltungen angeguckt. Es gibt zum Abschluss eine Medaille und ich bin absolute Medaillenjägerin. Und ja, es gibt halt keinen Zeitdruck letztendlich. Ich muss keine bestimmte Zeit einhalten. Es gibt zwar natürlich so eine Orientierung, wie schnell man da sein sollte, um das Ganze zu schaffen. Aber da habe ich mir nur überlegt, du hast schon so viele andere Sachen geschafft. Eiger Ultra, also für 53 Kilometer an einem Tag laufen, Ironman in Frankfurt, dann kriege ich das jetzt auch hin.
Ja, Respekt, was du da alles schon gemacht hast. Beim Schwimmen, was hast du da bisher hinter dir? Natürlich für einen Triathlon, gerade für einen Ironman, da muss man auch ziemlich viel schwimmen. Aber wie sieht so deine Erfahrung mit Schwimmevents aus?
Ja, also ich habe vor jetzt mittlerweile 11 Jahren angefangen mit dem Kraulen. Vorher war ich jetzt nicht so die Wasserratte. Ich habe tatsächlich damals, weil ich ja für den WDR auch als Reporterin unterwegs bin, den Auftrag einer Redaktion bekommen, Mensch, mach doch mal einen kleinen Triathlon. Und dafür habe ich dann Kraulen gelernt im Rahmen eines Rookie-Projekts in Köln. Als es dann das erste Mal hieß, jetzt machen wir mal 25 Meter am Stück, habe ich gedacht, oh mein Gott, ist das weit. Ich kann mich da wirklich wie heute dran erinnern. Und ja, irgendwie hat mich dann so mit den Jahren die Schwimmliebe gepackt. Aber am Anfang war es ein bisschen holprig. Also auch im Trainingslager habe ich dann am liebsten das Schwimmtraining früh am Morgen vor dem Frühstück verschlafen. Freiwasser war jetzt auch nicht so meins. Algen, Fische, Dunkel und sowas, das konnte ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Und ja, mit diesen Triathlon-Erfahrungen, mit der ersten Sprintdistanz bin ich auf dem Treppchen gelandet, im Rheinauhafen damals in Köln. Da gab es noch einen ganz kleinen, schnuckeligen Triathlon. Und naja, da war ich dann on fire. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das geht auch besser. Ich bin fast vor ein Boot geschwommen im Hafen, weil ich total die Orientierung verloren habe. Ja, und dann kam es irgendwann so, dass ich für den Ironman wirklich ganz gut im Training war. Und weil ich eben im Schwimmen so schlecht war, habe ich meinen Fokus natürlich auf das Schwimmtraining gelegt. Und da wurde ich dann auch nach und nach, ja, proportional gesehen, immer schneller, immer besser. Und da hat sich so ein bisschen meine Wasserliebe entwickelt. Ja, und dann kam sowas wie der Swim and Run oder nur die Schwimmstrecke in Köln. Hier beim Swim and Run in Köln gibt es ja so ein Event. Im Mai, da habe ich dann mal mitgemacht, meine ersten 6 Kilometer am Stück, dann im Fühlinger See. Ja, und dann das 100 mal 100 fand ich auch sehr cool. Ich war ziemlich hinüber danach, aber ich fand es großartig mit dieser wunderschönen Medaille auch. Und ja, da habe ich dann gedacht, da geht noch mehr.
Ja, ich weiß, wovon du sprichst. Diese 100 mal 100, die hauen mich auch regelmäßig vom Hocker. Ich darf da ab und zu mal mitmachen bei den Swim 100 mal 100. Und eigentlich denke ich immer, es ist doch nur noch ein 100, dann noch mal zwei Bahnen. Das geht doch eigentlich immer. Aber boah, nach 60, 70 Stück wird es doch immer ganz schön heftig. Ja, hattest du so ein Aha-Erlebnis oder was hat dich so richtig ins Schwimmen reingezogen, nachdem du dann diese ersten 25 Meter hinter dich gebracht hast?
Also am Anfang war es definitiv das Training mit dem Verein, so diese Gemeinschaft, das gemeinsame ins Wasser gehen. Irgendwann war dann, als ich noch in Köln gewohnt habe, der Fühlinger See so ein bisschen mein schwimmendes Wohnzimmer. Also da war ich wirklich gerne, kannte jede Alge und fand das einfach toll. Und ja, dadurch, dass ich beim Ironman tatsächlich mich selber so ein bisschen übertroffen habe, also ich bin die Schwimmstrecke mit einem Landgang in Frankfurt damals in 1 Stunde 11 geschwommen und das hätte ich niemals erwartet. Also ich bin wirklich keine schnelle Schwimmerin. Und das hat mich dann so gepusht, dass ich ja einfach dranbleiben wollte. Mittlerweile schwimme ich nicht mehr in diesem Tempo. Ich glaube, das war ein Schnitt von 1,38 oder 40 pro Minute. 1,38 pro 100 Meter so. Das schaffe ich jetzt gerade aktuell nicht, weil ich gerade nicht so viel schwimmen gehe. Aber ich bin einfach jedes Mal gerne im Wasser. Ich liebe es, ob es jetzt wirklich Kacheln sind oder Freiwasser oder Eiswasser. Wasser ist so total meins geworden.
Ah, das klingt richtig schön. Und ich glaube, auch gerade jetzt im Sommer wirst du noch das ein oder andere Mal ins Wasser springen müssen, um dich da richtig gut drauf vorzubereiten. Anita, wir sprechen gleich weiter. Ich muss an dieser Stelle einmal ganz kurz mit etwas Eigenwerbung unterbrechen, denn wir räumen gerade unsere Lager von Swim, von Triathlon, von Trimark, von Power and Pace. Und deswegen bieten wir gerade unsere Swim-Hoodies, unsere T-Shirts zum absoluten Schnäppchenpreis an. Also wer sich da für den Sommer noch versorgen will, unsere T-Shirts gibt es gerade für 10 statt 25 € und der Hoodie kostet 25 statt 50 €. Wir haben auch noch Mützen, auch wenn langsam vielleicht kein Mützenwetter mehr ist. Trotzdem, wer Lust auf eine Swim-Mütze hat, bekommt auch die. Einfach mal gucken auf spomedes.de. Unser neuer Shop, der ist gerade umgezogen von swim.de auf die Website spomedes.de. Guckt doch dort einmal, ob ihr da was Schönes für euch findet. Ja, Anita, wenn du im Oktober 33 Kilometer schwimmen willst und dann bei 100% deiner Schwimmleistungsfähigkeit sein willst, wo siehst du dich denn aktuell?
Oh, bei 10% vielleicht.
Gott.
Also ich hatte mir, als ich mich angemeldet habe, ich glaube, es war Ende letzten Jahres, schon gedacht, ja, dann fängst du im Januar an und wie das dann so ist, ne, so ein bisschen Erkältung hier, ein bisschen Arbeitsstress da und dann noch 5 andere Sportarten oder 10, die ich gerne mache. Ich mache ja nebenbei noch CrossFit, war dann halt auch viel im Eiswasser und auch hier und da mal laufen. Ich will im September, ist es glaube ich, noch den 70.3 in Duisburg machen, also nochmal eine Mitteldistanz im Triathlon und ja, da steht dann irgendwie immer was an. Und dann dachte ich mir immer, ach, ist ja noch Zeit. Und ja, im Moment gehe ich tatsächlich so tendenziell ein bis maximal zweimal die Woche ins Wasser. Aber ab nächster Woche geht es richtig los, definitiv. Ich mache mir jetzt einen Trainingsplan, damit ich ein bisschen mehr Struktur habe, damit ich auch mir genau überlege, wann ich das letzte Mal vor Montenegro dann eine wirklich lange Strecke schwimme, auch mal 2, 3 Tage hintereinander Belastung habe. Jetzt langsam geht es natürlich los, dass ich in die Aggertalsperre gehen kann. Am Anfang jetzt gerade für längere Strecken sicher dann noch mit Neo. Und das ist jetzt so ein bisschen mein Plan. Ich bin seit gestern frisch gebackene DLRG-Rettungsschwimmerin mit dem Silberschein. Ich habe gestern meine Prüfungen bestanden. Und ja, jetzt kann ich mich wirklich auf das reine Training konzentrieren für Montenegro und muss mich da aber wirklich mal hinsetzen und gucken, was ich eigentlich alles genau machen muss. Also ob es dann wirklich eher die kurzen, harten Einheiten sind, Tempostärke, dann natürlich irgendwie dieses Wassergefühl. Ich werde ja in Montenegro im offenen Meer schwimmen, also da werden mich dann Wellen und Strömungen sicherlich auch noch mal so ein bisschen aus dem Konzept bringen. Und ja, dann aber auch einfach zusehen, dass ich natürlich die entsprechende Ausdauer kriege. Wird schon irgendwie gehen.
Ja, und ob du tatsächlich nächste Woche mit deinem großen Training anfängst, darüber wirst du wahrscheinlich schreiben in deinem nächsten Blog. Was ich ja so sympathisch finde, ist, dass ich habe so das Gefühl, wenn da mal ein Training ausfällt, dann ist das auch nicht schlimm und du gehst da gar nicht so leistungsmäßig ran und bist auch total vielseitig eben in deiner Vorbereitung. Du hast es eben schon angesprochen mit CrossFit und was du da nicht alles machst. In deinem letzten Blog hast du geschrieben, du bist jetzt einmal 3 Kilometer am Stück geschwommen, knapp unter einer Stunde. Wie ging es dir dabei?
Mir ging es gut. Das ist so eine Dreier-Schwimmserie in Leverkusen. Am Ende waren es 2 Stunden am Stück und 6 Kilometer tatsächlich. Also du kannst dir aussuchen, ob du 1 Stunde schwimmst oder 1,5 oder 2. Und nach 1 Stunde und den 3 Kilometern habe ich dann gedacht, ach ja, komm, jetzt noch mal 1/2 Stunde mehr. Und am Ende habe ich dann die 2 Stunden voll gemacht und habe wirklich mit dem letzten Anschlag am Beckenrand meine 6 Kilometer voll gekriegt. Es waren am Ende sogar 6,1, weil wir uns alle einmal verzählt hatten. Und ja, das war super. Auf einer 25-Meter-Bahn natürlich so ein bisschen Drehwurm-Feeling. Aber da habe ich dann gemerkt, der Kopf macht ganz viel. Also ich hatte morgens noch nicht so wirklich die Motivation, da irgendwie ins Wasser zu gehen. Es war Sonntag, es war früh und ich war irgendwie müde. Und als ich im Wasser war, lief es dann einfach. Und das Gute ist, dass der Veranstalter vom Ultraswim sagt, dass man ungefähr 2 Kilometer pro Stunde schaffen sollte, um eben mit der Gruppe mithalten zu können. Jetzt schaffe ich im Becken 3 Kilometer pro Stunde und ich denke mal, im Schnitt wird sich das mit den Wellen und allem drum und dran so auf 2,5 Kilometer belaufen. Ich will ja auch ein bisschen Sightseeing betreiben, zwischendurch mal hochgucken und mir die Küste anschauen. Und von daher denke ich, dass ich da im guten Mittelfeld sein werde. Also es gibt sicherlich da auch Leute, die die Ersten sein möchten, aber darum geht es halt in Montenegro zum Glück nicht.
Ja, ich selber hatte das Vergnügen, dort schon einmal schwimmen zu dürfen. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Gegend da in der Adria, Bay von Kotor. Also richtig, richtig, richtig schön. Ich hoffe, dass du da auch gut was zu sehen bekommst. Hast du so ein paar Infos? Schwimmt ihr da mit Neoprenanzug? Wie sind die Wassertemperaturen?
Neo ist natürlich erlaubt, aber nicht zwingend notwendig. Da schaue ich tatsächlich mal. Also ich glaube, grundsätzlich wird das Wasser so um die 20 Grad haben. Das ist angenehm. Für 10 Kilometer allerdings ohne Neo möglicherweise dann doch ein bisschen frisch. Man kühlt ja schon aus. Das muss ich mir nochmal genau überlegen. Und dazu kommt natürlich auch die Sonnenbrandgefahr, wenn man da so lange im Wasser ist. Da muss ich vor Ort schauen, was ich mache. Das weiß ich noch nicht genau. Wenn du schon da geschwommen bist, kannst du mir vielleicht sagen, wie es um wilde Tiere, Haie und Algen und sonstige hautanpieksende Viecher aussieht. Das würde mich jetzt mal interessieren.
Also wir haben tatsächlich Delfine gesehen. In dieser Bucht kam total überraschend auf einmal tauchen zwei Delfine auf. Da sind wir natürlich, haben wir versucht, ein bisschen mitzuschwimmen. Hat vom Tempo her nicht geklappt, aber das war natürlich ein absolutes Highlight, die da auf einmal auftauchen zu sehen. Ansonsten kann ich mich jetzt nicht an wilde Tiere erinnern, einfach nur an die wirklich wunderschöne Landschaft.
Das ist schon mal schön. Ja, was ich weiß, ist, dass wir Kanubegleitung haben werden und ich werde das Ganze mit einem Familienurlaub verbinden. Das heißt, wir fahren mit der gesamten Familie, also mein Mann, unser Sohn und unsere 2 Hunde mit dem Camper hin, werden uns dann durch Österreich und Kroatien quasi aufmachen und auch ein bisschen Montenegro anschauen. Mein Cousin ist gerade da und postet regelmäßig in seiner Story wunderschöne Bilder. Also ich freue mich total. Und das Wasser sieht herrlich aus, also vor allem von weitem. Ich habe wirklich Respekt vor offenem Wasser, das muss man echt sagen. Gerade wenn es dann so diese dunkleren Stellen sind. Also ich werde mich da auf jeden Fall selbst nochmal auf die Probe stellen. Vom Ablauf wird es ungefähr so sein, dass wir am ersten Tag vormittags und nachmittags jeweils um die 5 Kilometer schwimmen. Das heißt, aufgeteilt die 10 Kilometer mit einer Mittagspause. An Tag 2 stehen dann so 7 bis 8 Kilometer an und vielleicht noch mal am Nachmittag eine Kleinigkeit. Am dritten Tag, da freue ich mich dann persönlich sehr drauf, machen wir 10 Kilometer am Stück. Und da kann man dann auch tatsächlich in die Marathonschwimmer Federation aufgenommen werden, wenn man es dann schafft, nicht das Boot zu berühren, nicht sozusagen dann dort zu essen und zu trinken, sondern nur, wie das die Ultraschwimmer machen, hier an der Schnur, quasi an der Angel, seine Verpflegung anzunehmen und wirklich diese 10 Kilometer durchzuschwimmen. Also das wird für mich, wenn es dann klappt, ein kleines Highlight. Und am letzten Tag, am vierten Tag, macht man dann die übrig gebliebenen Kilometer, also irgendwas zwischen 3 und 5 Kilometer wahrscheinlich, um dann eben hoffentlich diese tolle Medaille zu kriegen und sich einfach, ja, wie verrückt zu freuen, dass es echt funktioniert hat.
Da kann ich den Muskelkater ja schon förmlich spüren. Das heißt, du schwimmst also quasi dreimal hintereinander jeden Tag 10 Kilometer. So
In
kann man das
etwa.
sagen, ne? Teilweise mit Pausen, aber so
Genau.
sieht's aus.
Genau, und im Moment frage ich mich tatsächlich, wie das gehen soll, denn nach diesem 2-Stunden-Schwimmen und den 6 Kilometern neulich, das war im April, glaube ich, Anfang April, bin ich ein paar Tage später wieder ins Wasser gegangen und ich hatte so bleischwere Arme, dass ich mich gerade wirklich frage, wie das 3,5 Tage hintereinander klappen soll. Also was für mich vor allem ein großes Ziel ist, ist wirklich, also zum einen Mobilitätstraining steht jetzt an, damit ich halt nicht nur hier die Brustmuskulatur, die Arme und den Rücken so stark benutze, sondern auch aufdehne. Dann natürlich Krafttraining außerhalb des Wassers steht auch ein bisschen, also so ein bisschen Ausgleichstraining. Und was jetzt schon eine Herausforderung ist, ich habe so ein bisschen mit der rechten Schulter zu tun. Also eine Fehlbelastung, Disbalance wahrscheinlich, wird jetzt auch in physiotherapeutische Begleitung gehen, damit ich mich da nicht völlig verhunze. Und ja, und dann natürlich einfach zusehen, dass ich nicht nur zweimal die Woche mit möglichst viel Abstand schwimmen gehe, sondern eben auch mal nah beieinander.
Ich vermute, da wird das Geheimnis liegen, genau, dieses kurz hintereinander auch mit der Belastung in den Armen dann am nächsten Tag nochmal schwimmen zu gehen. Ich habe auf deinem Instagram-Account gesehen, du warst auf der FIBO, auf der Sportartikelmesse, und ich glaube, das war genauso dein Ding, oder? Verschiedene Sachen ausprobieren, ihr balancieren, CrossFit. Ja, was. Also was tust du beim CrossFit zum Beispiel? Inwieweit glaubst du, hilft dir das beim Schwimmen?
Beim CrossFit lerne ich mich jedes Mal neu kennen. Das ist ganz spannend. Das ist ja ganz viel, also Herz-Kreislauf-Training mit richtig Wumms hinter, kombiniert mit Kraftübungen, also Langhantel. Mit Gewichten, mit nicht so wenigen Gewichten, je nach Übung natürlich und je nach Trainingslevel. Da kommen dann so Sachen wie Ruderergometer, Skiergometer, Boxjumps, Burpees und solche Dinge dazu. Witzigerweise hat sich durch dieses CrossFit-Training mein Laufen verbessert. Ich wohne ja hier im Oberbergischen, hier gibt es viele Hügel. Und obwohl ich nicht wirklich sehr oft laufen gehe, hat sich mein Empfinden auf jeden Fall verändert. Und ich komme relativ gut die Hügel hoch, ohne dass ich jetzt irgendwie 3, 4 Mal die Woche Lauftraining absolviere. Also das CrossFit hat einfach einen wahnsinnig guten Effekt auf ja, die Allgemeinfitness. Und natürlich auf die Statur, auf die Körpermitte, die sicherlich auch, also die Rumpfstabilität dann beim Schwimmen eine große Rolle spielt.
Du hast gesagt, da vor dem Freiwasser hast du doch großen Respekt, aber bist du doch als Eisschwimmerin es eigentlich auch gewohnt, in so dunkle Gewässer reinzuspringen, oder?
Ja, aber beim Eisschwimmen, also der Unterschied ist ja, ob man Eisdippen geht. Also ich bin immer hier bei mir in so einem Flüsschen in der Agger und kenne die auch in- und auswendig. Und weiß genau, was da unter mir ist, nämlich Steine. Hier und da ist mal ein kleiner Flusskrebs unterwegs oder ein Fisch. Aber letztendlich bewege ich mich da ja nicht so wirklich von der Stelle. Was man in der Agger machen kann, ist, wenn es viel geregnet hat, dann gibt es da ganz gut Strömung. Dann kann ich wie in einer natürlichen Gegenstromanlage auf der Stelle schwimmen und bewege mich aber trotzdem quasi nicht vom Fleck. Ich war in den Niederlanden im Dezember bei einer Eisschwimmmeisterschaft, bei der nationalen niederländischen Eisschwimmmeisterschaft in Amsterdam. Auch da, das sind 25 Meter Naturbecken im Hafengebiet. Das ist jetzt also immer noch nicht offenes Meer, das ist so ein geschützter Bereich. Ich kenne das offene Meer letztendlich von einem Triathlon, den ich mal in Mexiko gemacht habe, in Puerto Progreso. Auch da hatte ich das wahnsinnige Glück, ich weiß nicht wie, dass ich auf dem Treppchen gelandet bin. Ich bin Dritte geworden. Und da war das Wasser aber kristallklar, also wirklich sowas von hellblau, da konnte ich alles sehen. Und dann einmal beim Long Course Weekend auf Mallorca. Und was der Vorteil ist in so einem Wettkampf, du schwimmst in der Masse und du bist auf die Zeit fokussiert. Da hast du gar nicht so viel Zeit zu gucken. Ich habe zwar zwischendurch gemerkt, oh, unter mir wird's dunkel. Dann hat mich schon die nächste Welle umgeschwappt, aber da hatte ich wirklich einfach keine Zeit nachzudenken. Und in Montenegro werde ich, glaube ich, viel Zeit haben, nachzudenken. Aber ich glaube, wenn jetzt doch irgendwie mal ein Hauch von Panik aufkommen sollte, A, sind die Kanus drumherum, andere Leute drumherum. Und ich kann mich auch immer mal kurz auf den Rücken drehen und in den hoffentlich blauen Himmel gucken. Und ich glaube, den größten Teil meiner Freiwasserangst, den habe ich vor auch circa 10 Jahren verloren, als ich mit dem Kitesurfen angefangen habe. Da war ich in Ägypten, habe dann irgendwann geschafft, auf dem Brett zu stehen. Ja, und bin dann so weit rausgefahren, habe die Wände aber nicht geschafft und hing dann da irgendwo in sonst wo im Roten Meer. Schon nicht mehr in dem Stehrevier, in dem schönen hellblauen, sondern wirklich in diesem dunklen Bereich. Und da habe ich wirklich kurz Panik geschoben. Das Gute ist, wir hatten Rettungsboote gebucht vorher von der Kiteschule. Ich wurde dann abgeholt. Ich wusste, es kommt. Ich habe es auch gesehen. Aber diese ein, zwei Minuten da auszuhalten, die haben mir meine größte Angst genommen, weil ich gemerkt habe, es kommt kein Hai und frisst mich. Und ich glaube, ich kann das ganz gut in Zaum halten. Aber es ist da. Also es ist ein Gewässer, das ich nicht kenne. Und wenn ich jetzt zum Beispiel damals im Trainingslager Mallorca mit meinem Kölner Verein damals rausgeschwommen bin, war das immer eine ähnliche Strecke. Irgendwann hast du ja dieses Gefühl, so, ja, ich weiß, wo ich bin, ich weiß, da kommt ein Felsen und da sind vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, dunkle Stellen mit Algen. Das wird jetzt in Montenegro auch anders sein. Also wir schwimmen jeden Tag eine andere Strecke. Das ist letztendlich ein Rundkurs. Und das heißt, da ist jeden Tag neues Abenteuer angesagt. Und da bin ich schon ein bisschen aufgeregt.
Aber ich kann das schon gut nachvollziehen. Als alter Beckenschwimmer werde ich ja auch nervös, wenn ich den Boden nicht mehr sehen kann. Ah, so ganz angenehm ist mir das auch immer nicht. Du sagtest schon, dass du jetzt, ne, mit den steigenden Temperaturen noch öfter, ich glaube, in die Aggertalsperre springen möchtest. Wie ist so dein Plan, sage ich mal, für den Sommer? 50-50 oder wie viel wirst du im Becken machen, wie viel draußen?
Ja, gute Frage. Im Becken gerne, auch dann aber draußen. Wir haben hier in Engelskirchen ein tolles Bad mit 50 Meter Bahn. Unter offenem Himmel, da kann ich dann Kacheln zählen im Freiwasser. Dann gibt es Richtung Halfa hier zwischen Oberbergischem und Sauerland noch ein tolles Naturfreibad. Das hat eine 60 Meter Bahn, mehr oder weniger. Die ist nicht ganz abgesteckt. Das ist dann aber natürlich kaltes, frisches Sommerwasser. Das ist auch eine gute Trainingsgelegenheit. Dann die Aggertalsperre, da kannst du auch locker, je nachdem, wie du da im Zickzack oder in dieser V-Form schwimmst, auch so 5, 6, 7 Kilometer machen. Kleinere Technikeinheiten und auch mal sowas wie Zeitmessungen, also damit ich einen Vergleich habe. Das werde ich sicherlich dann im Schwimmbad machen.
Du hast von deinem DLRG-Kurs gesprochen. Finde ich immer ganz toll, wenn man das macht. Ich selber versuche das auch alle paar Jahre mal zu aktualisieren. Wie bist du klargekommen? Vor allem mit dem Tauchen. So 25 Meter muss es, glaube ich, sein für Silber, oder?
Genau, Streckentauchen sind 25 Meter, da habe ich zum Glück keine Probleme mit. Am Anfang ist es mir schwer gefallen, aber die Kondition kommt relativ schnell. Also das Lungenvolumen hat mitgeholfen. Das musste ich jetzt gestern auch noch mal machen. Was ich richtig, richtig hart fand und was mich echt ein bisschen an meine Grenzen gebracht hat, war das Tieftauchen. Also gestern in dem Außensprungbecken bei, ich weiß gar nicht, 17, 18 Grad Wassertemperatur. Stört mich jetzt an und für sicher durchs Eis schwimmen nicht, aber der Kopf unter Wasser und dreimal 3,80 Meter tief tauchen mit Druckausgleich. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Also es war gestern ja im wahrsten Sinne des Wortes ein kalter Sprung ins Wasser. Das war echt heavy. Also da musste ich kämpfen. Ich habe dann noch das Problem, ich durfte keine Schwimmbrille aufsetzen bei der Tiefe, weil es nicht gut für die Netzhaut ist. Und ich bin Kontaktlinsenträgerin. Das heißt, sie hat irgendwie so durch die letzte Lücke geblinzelt und den Ring unten, den man dann hochheben muss, so mit, ja, mit Ach und Krach gesehen. Dann musst du ja beim dritten Mal fußwärts darunter tauchen und dann noch einen 3 Meter vom 3 Meter Sprungturm-Sprung hinlegen. Und Höhe ist so gar nicht meins, ne? Also bei den 3 Metern ging mir echt die Pumpe und ich habe es einfach gemacht, weil ich dachte, okay, bring's schnell hinter dich. Aber ich hasse sowas. Also ich würde auch nie im Leben Bungee-Jumpen gehen oder aus dem Flugzeug springen oder irgendwie so einen Quatsch machen. Deswegen liebe ich alle geradeaus Sportarten. Ich bin auch keine Taucherin, ne? Also so tauchen jetzt so in der Tiefe wäre auch nicht meins, aber so schwimmen schön oben an der Wasseroberfläche oder Kitesurfen oder Triathlon, das ist alles so genau mein Ding.
Ich weiß gar nicht, ob ich dir das zu 100% abnehmen kann. Du bist da so vielseitig unterwegs, ob da nicht irgendwann noch ein Fallschirmsprung oder doch ein Bungee-Jump
No
kommt.
way, no way. Selbst wenn du mir das schenken würdest, das mache ich niemals.
Du sagtest gerade, du bist Kontaktlinsenträgerin. Ich selber habe ja auch eine Brille auf. Da interessiert mich doch immer, wie machst du das beim Schwimmen? Auch mit Kontaktlinsen oder geht es beim Schwimmen auch ohne?
Nee, tatsächlich mit. Ich habe einfach wirklich immer eine Schwimmbrille auf und ich habe eine Sehstärke beziehungsweise Nicht-Sehstärke. Ich habe minus 4,5 Dioptrien. Das ist schon ohne Kontaktlinsen schwierig. Also ich sehe wirklich nicht mehr viel und ich fühle mich mit der Brille einfach am sichersten. Gerade jetzt zum Beispiel, wenn ich an Montenegro denke und ans Salzwasser, stelle ich mir das dann auch noch deutlich angenehmer vor. Also da werde ich auf jeden Fall auch mit Brille arbeiten und habe auch eigentlich ja ein, zwei, drei gute Brillen immer im Wechsel. habe immer so ein bisschen das Thema mit dem Beschlagen. Da muss ich noch ein bisschen gucken, dass ich so ein bisschen Antifog benutze. Und ich frage mich dann immer, mache ich die Brille vorher doch nass oder lieber nicht? Und zwischendurch nimmt man sie vielleicht ab. Und irgendwann auf so lange Strecken, auch bei den 6 Kilometern neulich, so oder so, egal wie gut die Brille ist, du merkst sie irgendwann. Ne? Also da kriegst du dann irgendwann schon so Augenhöhlenschmerzen. Und das wird, glaube ich, in Montenegro auch noch mal heftig. Da brauche ich dann eine gute Creme.
Ja, also Schwimmbrille ist, glaube ich, keine Frage, aber du hast dann Kontaktlinsen unter der Schwimmbrille, ne?
Ja, genau.
Ja. Und jetzt bist du auch noch unter die Buchautorinnen gegangen. Du hast vor kurzem ein Ernährungsbuch geschrieben. Ja, ich habe mal dort ins Vorwort reingeguckt und du sagst, es geht dir darum, dass wir quasi wieder lernen sollen, einen guten Umgang mit unserem Essen zu bekommen. Und da frage ich mich, was meinst du, an welcher Stelle sind wir irgendwie falsch abgebogen? Ja, und wie kommen wir wieder zurück auf den richtigen Weg?
Also mein Buch heißt ja Iss gut jetzt. Das ist so ein bisschen der Pott-Slang, der bei mir rauskommt. Ich bin ja eigentlich ein Pott-Kind und war dann lange in Köln und bin jetzt im Oberbergischen gestrandet. Und Iss gut jetzt heißt zwei Sachen. Nämlich zum einen, iss mal wieder was Gutes und zum anderen, iss gut jetzt, halt jetzt mal die Klappe, hör auf zu meckern und mach mal wieder selber. Also was ich sagen möchte, ist, dass wir alle für unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit selbst verantwortlich sind. Und ich sage, dass man mit neuen Ernährungsgewohnheiten einfach wieder zu mehr Leistungsfähigkeit gelangen kann. Und das kann sowohl den Sport betreffen, als auch den Job, als auch den Alltag, Familie, Freunde, einfach die Power, die man hat. Viele von uns kennen sicherlich so ein Mittagstief oder vielleicht gerade jetzt mit kleineren Kindern. Mein Sohn ist gerade 3 geworden. Ich gehe durchaus auch mal um 8 Uhr mit schlafen, weil man dann einfach platt ist. Und wie man das einfach schafft, aus solchen Tiefs wieder rauszukommen und wirklich leistungsfähig zu sein und schneller zu regenerieren, gerade bei so Einheiten, die jetzt mir auch bevorstehen, ist mein Ziel, den Menschen wieder zu vermitteln, dass wir, und so viel zum Thema falsch abgebogen, weg müssen von diesen ganzen industriell hergestellten, ultrahochverarbeiteten Produkten und von diesem schnell, schnell und mal eben was essen, um satt zu werden, weil mein Motto nämlich ist, iss nicht, um satt zu werden, sondern iss, um deinem Körper das zu geben, was er wirklich braucht. Und das ist halt selten ein helles Brötchen mit einer Bratwurst oder irgendwie ein anderer Kram oder die ganzen Süßigkeiten oder immer die Fertigpizza oder auch immer mal die schnelle Pasta. Meiner Meinung nach essen wir alle, auch Sportler, zu viele Kohlenhydrate. Wenn du da mehr zu wissen möchtest, erzähle ich dir gerne was, aber ich will dich damit jetzt auch nicht 5 Stunden beschäftigen. Also das ist ein Riesenthema. Natürlich helfen Kohlenhydrate beim Training, aber theoretisch brauchen wir sie alle nicht in dieser Menge. Und das größte Problem ist dann aber letztendlich auch, welche Kohlenhydrate wir essen. Und oft greifen wir zu diesen schnellen Kohlenhydraten und zu hellem Mehl und das in fast jeder Mahlzeit. Und ich habe in meinen ganzen Recherchen in den letzten Jahren, ich beschäftige mich seit fast 20 Jahren mit Ernährungsthemen, herausgefunden, dass die Lösung schlicht und einfach Gemüse ist. Also wirklich frisches, natürliches Essen, Gemüse, Obst, Getreide, Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte. Also weg von diesen Luxusgütern, Fleisch, Fisch, natürlich auch der Umwelt zuliebe letztendlich. Ich will auch die Welt gar nicht veganisieren, weil wenn man jetzt nach Äthiopien guckt und die sind froh um ein Rind oder eine Ziege und natürlich essen die auch das Fleisch, aber wir hierzulande oder auch in Europa essen einfach zu viel von diesen entzündungsfördernden Nahrungsmitteln. Und wenn wir mehr Gemüse und Frisches essen und das wirklich so der Hauptakteur auf unserem Teller wird, dann sind wir alle leistungsfähiger.
Wie handelst du das denn selber, wenn du weißt, du hast jetzt ein Schwimmtraining? Was isst du vorher und was isst du hinterher?
Gestern zum Beispiel vor meiner DLRG-Abschlussprüfung habe ich vorgekocht und da gab es Bohnen mit Spitzpaprika, Tempeh. Alles angebraten. Dazu gab es dann noch Linsen aus dem Glas, also so braune Tellerlinsen. Und dazu gab es dann frischen Spinatsalat mit Erdbeeren und selbstgesammeltem Spitzwegerich und ein bisschen kriechendem Günsel. Das ist so eine lilane Pflanze. Also ich bin so ein bisschen eine Kräuterhexe. Und dazu gab es Zucchini-Nudeln. Also, wenn ich jetzt nicht eine irre lange Einheit mache oder eine richtig harte Einheit, dann fahre ich mir jetzt auch nicht extra noch die Kohlenhydrate rein. Also auch dieses ganze Gemüse, Tempeh, das ist natürlich sehr eiweißhaltig, beziehungsweise proteinhaltig, in dem Fall ist es ja pflanzlich. Kann man auch so trainieren. Also diese Kohlenhydrate werden ja auch zu Zuckern abgebaut. Man muss dann halt nur früh genug anfangen, ne, damit der Körper eine Chance hat, das zu verwerten. Und ich habe ja auch ein paar Reserven. Also sowohl, ne, jeder hat ein paar Fettpolster, aber letztendlich haben wir auch immer Glykogen gespeichert und das reicht vollkommen aus.
Kennst du denn trotzdem auch so Heißhungerattacken nach dem Sport? Also ich habe das schon manchmal, wenn ich so eine lange Schwimmeinheit hinter mir habe, da bin ich zu Hause und habe doch ganz schön Hunger.
Absolut. Also Schwimmhunger. Schwimmhunger ist was ganz Besonderes. Der ist da nach diesen 6 Kilometern, da vor 2 Monaten, da hatte ich auch, also nicht direkt danach Hunger, aber so vor allem den Tag danach habe ich das dann meistens. Ich habe aber auch dann wahnsinnig viel Durst. Und ich habe dann aber trotzdem, gerade wenn ich viel Sport mache, echt eher Lust auf die gesunden Sachen. Also ich habe dann nicht so diesen Schoko-Jeeper oder Weingummi. Esse ich dann auch mal, aber dann esse ich so eine Handvoll und dann ist mir auch wieder nach was Besserem. Also ich esse dann am liebsten wirklich Obst oder auch mal einen Joghurt mit Mandelmus, also nochmal die Proteinladung, also so ein Soja-Gurt mit Proteinen und nicht mit Proteinen, mit Mandelmus und mit Nüssen und Rosinen vielleicht, also Trockenobst. Und ich bin aber grundsätzlich eher nicht so der süße Zahn, sondern esse sehr gerne deftig. Und ich habe vorgestern zum Beispiel nicht geschafft zu kochen und habe dann irgendwie nur so ein Brot gegessen. Und das macht mich echt nicht glücklich. Also ich bin danach unbefriedigt und ärgere mich, dass ich mir nicht doch irgendwie was Gutes in die Pfanne gehauen habe oder mein Ofengemüse gemacht habe. Und wenn man das plant und ein bisschen vorkocht oder auch mal was aus dem Gefrierfach nimmt, da gibt es ja mittlerweile total coole Quinoa, Erbsenbowls und weiß ich nicht was, dann kann man auch, ohne dass man jetzt 3 Stunden in der Küche steht oder einen eigenen Acker oder seinen Kräutergarten hat, wirklich gesund essen. Und je gesünder ich esse, desto weniger Lust habe ich auch auf diesen Süßkram. Ne, das ist so ein positiver Rattenschwanz eigentlich. Weil klar, je mehr Zucker, desto tiefer sinkt am Ende der Blutzuckerspiegel und ich will mehr. Und wenn man aus dieser Schleife einmal rauskommt, da kann man aus seinem Körper echt noch was rausholen. Weil letztendlich, ne, wenn wir überlegen, Essen ist unser Kraftstoff. Der gibt uns alles und ja, Leute, esst mehr Gemüse.
Ja, hast du denn ein Lieblingsgemüse, sage ich mal? Du hast ja auch einen kleinen Garten. Was baust
Genau.
du da an und was ist so dein absoluter Favorite?
Also ich esse wirklich jedes Gemüse gerne. Im Herbst, Winter sind es sämtliche Kohlsorten. Ich liebe Kartoffeln und Pastinaken, also so viel zum Thema gute Kohlenhydrate. Wir haben aber auch Tomaten und Gurken und wir haben Möhren und rote Beete und dann von Salaten über Feldsalat, Rucola und Mangold. Also das sind wirklich 150 Quadratmeter, da steckt sau viel Arbeit drin. Wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen neue Pflänzchen gesetzt. Wir haben Bohnen und Erbsen und aber auch ganz viele Kräuter und jetzt auch ein paar Beeren, Erdbeeren, Heidelbeeren. Das ist toll, aber das ist nicht die Voraussetzung, um letztendlich gesund zu essen. Aber ich liebe auch wirklich, dass es Zeit kostet, ne? Also ich lasse keine Tomate verkommen. Dann ist das natürlich eine Riesensauerei, wenn man dann zu Hause in der Küche die ganze Erde abspült, dann noch Viecher dazwischen hat. Also da hast du echt mit zu tun. Und dann verarbeite ich das möglichst so, damit ich wirklich auch nichts wegschmeißen muss. Und das ist ein Riesenhobby von mir. Das erwarte ich aber von niemandem. Ich hatte damals in Köln auch einen Mietacker. Den hatten wir allerdings mit 8 Leuten und der war deutlich kleiner. Da konnte dann jeder immer so ein bisschen was abgrasen. Aber man kann auch im Supermarkt gutes Zeug kaufen. Ne? Das ist einfach jemand, der viel zu tun hat, Familie, Job, pendelt vielleicht. Der muss sowas nicht machen. Der kann sich einfach nur Gemüse und Obst und frische Sachen im Laden kaufen.
Um nochmal die Brücke zum Schwimmen nach Montenegro zu schlagen, machst du dir dann jetzt schon Gedanken, was du dann da während des Schwimmens zu dir nehmen wirst oder greifst du dann auch auf solche Gels zurück?
Ich denke, es wird auf Gels und so Energy Chewing Gums hinauslaufen, weil bei den Strecken muss man natürlich irgendwie gucken, dass man das auch in sich reinkriegt. Wobei bei diesen Chewing Gums muss ich nochmal schauen, weil bei dem 6 Kilometer Schwimmen habe ich nie gegessen und schwimmen und kauen und atmen ist nicht so leicht. Ich habe ein paar Gels, ich vertrage die eigentlich alle ganz gut, muss jetzt mal schauen, ja, was und wie viel vor allem ich dann für die Zeit mitnehme, aber ich werde dann einfach immer gucken, dass ich gut frühstücke und auch abends mich schon gut versorge, also dass ich in der Zeit wirklich einfach gut versorgt bin, ohne dass es jetzt immer nur der Batzen Kohlenhydrate sein muss. Und ja, dann während des Schwimmens auf jeden Fall Energy Gels.
Du bist jetzt schon einmal 6 Kilometer geschwommen. Du hast auch noch einen ein Mitteldistanz-Triathlon vor der Nase. Was ist so der nächste Meilenstein, sportliche Meilenstein, der jetzt für dich ansteht?
Also ich nehme bei rund um Köln statt und fahre 130 Kilometer mit. Mein Training rennradtechnisch liegt gerade bei 0 Kilometern. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ein paar Tage, mich vorzubereiten. Also so viel zum Thema, die Wettkämpfe sind dann mein Training. Weil ich denke, auch das wird mir helfen, in Montenegro einfach so eine Grundkondition zu haben und einfach mal lange durchzuhalten. Mental, ne? Mich durchzubeißen und zu wissen, eigentlich habe ich nicht gut trainiert, ich bin richtig im Arsch, aber ich ziehe das jetzt durch. Das ist ein Meilenstein. Dann will ich noch an ein, zwei Schwimmwettbewerben teilnehmen, vielleicht auch an dem einen oder anderen 24-Stunden-Schwimmen, wo ich hoffentlich dann auch noch mal ordentlich Kilometer sammle und dann ja vielleicht auch mal auf 10, 12, 15 komme. Viel mehr mache ich definitiv nicht. Da mache ich, glaube ich, nur meine Schulter kaputt und das bringt mir dann am Ende nichts mehr. Ja, das sind eigentlich so meine größten Meilensteine. Dann der 70.3 in Duisburg. Ja, und dann ist ja eigentlich auch schon Montenegro.
Ja, aber ich denke auch, du hast es gerade angesprochen, dass die mentale Komponente mindestens genauso wichtig ist wie die physische Vorbereitung, weil dann so lange am Stück durchzuhalten, irgendwann sagt der Kopf dann ja auch gerne mal, was mache ich hier eigentlich? Und genau sowas kann man natürlich bei einem 24-Stunden-Schwimmen oder 100 mal 100 wunderbar trainieren. Da muss man ja auch mal durch die Tiefs durch.
Definitiv, ja. Und ich habe jetzt schon ein paar Einladungen von Freunden zu irgendwelchen Talsperren hier in NRW. Wir wollen auch vielleicht noch mal nach Holland. Da gucke ich dann mal, dass da ein DLRG-Häuschen ist und ich ein bisschen an der Küste lang schwimmen kann. Irgendwie so. Also ich werde mir zwar jetzt einen Plan erstellen, aber vieles mache ich tatsächlich spontan. Ich bin da nicht ganz so dogmatisch und denke mir, wenn man viel in Bewegung ist und möglichst viel schwimmt, dann klappt das schon irgendwie. Vielleicht merke ich auch hinterher, dass das eine Scheißstrategie ist. Also kann ich dir dann nach Montenegro sagen.
Ja, so oder so, wir werden es erfahren, denn du wirst weiterhin auf swim.de über dein Schwimmtraining bloggen und hoffentlich uns dann auch später noch erzählen, wie es dann in Montenegro gewesen ist. Anita Horn, vielen Dank.
Schön.
Ja, und das war's für heute von Mehr als Kacheln zählen, dem Talk-Podcast von swim.de. Wir hören uns an dieser Stelle wieder mit meinem nächsten Gast. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit im Wasser, an Land oder wo auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.